dann komme ich in meinen Flow. Okay. Ja. Ich möchte euch nochmal fragen, ob der Kelch an euch vorübergegangen ist. Ja, weil es kann sein, dass wir einen Fehler gemacht haben und vielleicht jemand vergessen haben, weil das ist nicht der Kelch, der Jesus trinken musste, sondern das ist der Kelch des Segens, was euch Leben bringt. Und deswegen, was wir euch irgendwie übersehen haben, einfach melden, wir haben noch. So. Ich freue mich, dass ihr da seid, aber ich freue mich um viel mehr, dass ich da bin. Ich war nämlich eine Woche mit den Rangers auf einem Camp und ich habe fürchterlich geschlafen, alle 5 Nächte. Es war echt krass, aber ihr braucht mich nicht bemitleiden, weil das Ergebnis und die Zeit, was wir in Gottes Anwesenheit verbracht haben, es war echt genial. Und das war so ein Lohn, wenn ich mich zwischen Mallorca und eine Woche auf dem Camp mit so viel Segen entscheiden würde, ich würde das Camp nehmen. Ja, das war eine sehr schöne Umgebung, so ein Zeltplatz, extra für Pfadfinder gemacht. Wir hatten Seen um uns herum und ein Grund, warum ich nicht so gut schlafen konnte, ist, weil die Schöpfung hat zu Gott Lobpreis gerufen. Das waren Frösche, das waren Grillen und die haben so laut gebrüllt. Aber ich hab meinen Schlaf gebraucht, aber das war gut so. Die Schöpfung hat gerufen, groß ist unser Herr und das war gut. So, ich habe heute ein Thema rausgesucht, das liegt mir schon lange auf dem Herzen. Und also der Titel von meiner Predigt ist Der entscheidende Blick oder der Blick, der dich retten kann. Also ich persönlich habe oft erlebt, dass ich mich um wichtige Sachen verguckt habe. Ich stand mal an einer Ampel, also mehrspurig, und es waren 3 Ampeln. Und ich wollte nach links abbiegen und da wurde die mittlere grün und ich bin voll Überzeugung nach links abgebogen. Es waren 5 Leute bei mir im Auto, die gesagt haben, du bist auf Rot gefahren, aber ich war überzeugt, ich habe es richtig gemacht. Mein Blick hat auf das Falsche geschaut. Einmal war es so, ich habe mich auf dem Arbeitsplan verguckt. Ich wach mitten in der Nacht, schweißgebadet mit einem Schock, du musst auf Arbeit. Es war um 1, ich fahre 45 Kilometer hin und zurück auf Arbeit und da habe ich festgestellt, ich musste in dieser Nacht gar nicht fahren. Ein falscher Blick, geguckt auf das, was falsch war. Einmal war es so, und die Person ist auch da, Markus hat mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Ich war einen Tag zu früh da. Ich stand vor seiner Tür mit einem Merci, also die Schokoladenstäbchen da. Ich stand bei Markus, der wusste, es war ihm so peinlich, er hat sich so fremdgeschämt. Ich dachte, du Tivi, weißt eigentlich ist das morgen. Und ja, gut. Am nächsten Tag, ich habe mir wenigstens den Tag gemerkt, am nächsten Tag war ich eine Stunde trotzdem zu früh da. Aber das Höchste, was ich angestellt habe, indem ich mich verguckt habe, es war, dass ich bei einer Beerdigung eine Woche zu früh war. Tatsächlich, ich habe bei dem Bestattungsinstitut, ob die Beerdigung von so und so stattfinden kann, und haben geguckt, was? Es war echt so peinlich, aber wirklich, ich habe gemerkt, es ist so wichtig zu gucken, da wo man wirklich gucken soll. Ja, es ist auch, ich will auch eine Anspielung, die Mädchen gucken die Jungs in die Augen und die Jungs gucken woanders. Ja, also die Mädchen, die gucken richtig, da wo es hingehört, weil die Augen sind die Pforte für die Seele, da kann man viel hinein in einen Menschen blicken, na, wenn man die Augen guckt. Aber die Jungs, die gucken woanders. Und da landen sie ja auch, wenn sie nicht das richtige Blick haben. So, was aber, wenn ein Blick entscheidend wäre für das Leben oder den Tod? Also ich glaube, dann würden wir uns gut überlegen, wo wir hinschauen, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um Heil oder Unheil, Segen oder Flucht geht. Ich glaube, da würden wir anders umgehen. Für heute zu dem Thema habe ich einen Abschnitt aus der Geschichte Israels rausgesucht. Die spannende Geschichte, Auszug aus dem Ägypten, unterwegs zum verheißenen Land. Und warum ich so auf Alten Testament stehe, ist einfach der Grund, weil wir daraus so viel lernen können. Aus den Fehlern, was Israel gemacht hat. Wir können viel lernen. Wir müssen nicht die gleichen Fehler machen. Und Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 10, 11, diese Dinge sind beispielhaft an ihnen geschehen, um uns über das Ende der Zeiten gekommen ist, als Warnung zu dienen. Es muss uns nicht passieren. Es kann alles einfach als eine Warnung und eine Lehre machen. Also mein Text ist aus 4. Mose, Kapitel 21, 1 bis 9. Ja, und danke, dass viele von euch schon die Bibel gezückt haben. Ich fühle mich geehrt. Also ich habe die neue evangelistische Übertragung, das ist die Übersetzung, die wir bei den Rangers gebrauchen. Eigentlich ist eine Übertragung. Es wird versucht, so verständlicher zu formulieren. So. Als der Kanaaniterkönig von Arad im Negev erfuhr, dass Israel aus dem Weg der Kundschafter heranzog, griff er die Israeliten an und nahm einige von ihnen gefangen. Da legte Israel Yahweh ein Gelübde ab und sagte, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Yahweh hörte auf Israel und gab die Kanaaniter preis. Israel vernichtete sie und ihre Städte und nannte den Ort Horma, Bann. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und bloß eine kurze Parenthese. Edomiter, die waren die Nachfolger von Esau. Und quasi die Nachfolger von Esau verbieten den Nachfolger von Jakob, durch ihr Land zu ziehen. Und die zwingen zu einem Riesen, Umweg. Die haben gesagt, ihr dürft nicht bei uns durch. Auf gar keinen Fall. Obwohl sie beide Semiten waren. Die kommen vom gleichen Vater. Ja? So. Um das Land Edom zu umgehen. Also Umgehung. Das hat was zu sagen. Das ist nicht immer schön. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lenkte sich gegen Gott und Mose auf und sagte, wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Es ekelt uns. Wir finden es eklig. Stellt euch vor, ein Kind sagt seine Mama, was liebevoll für ihn gekocht hat, dein Essen ist eklig. Da schickte Yahweh Brandnattern unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Da lief das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Yahweh und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Yahweh, dass er von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Yahweh sagte zu ihm, mach dir eine Brandnatter und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Bronzeschlange und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und zur Bronzeschlange aufblickte, blieb am Leben. Also das ist für mich als Kind, ich habe schon die Geschichte gekannt und hat einfach meinem Verstand gesprungen, weil ich habe den Sinn wirklich nicht verstanden. Das war so, das ist so eine seltsame Geschichte, dass die Leute, die von Schlangen gebissen wurden, die blicken auf eine Schlange und die blieben am Leben. Aber zuerst möchte ich ein bisschen auf den Kontext gucken. Und zwar, wie vorher erwähnt, das Volk wurde aus Ägypten herausgeholt, auf dem Weg zum versprochenen Land. Gott wollte das Land den Israeliten schon früher geben, aber die haben gesagt, nee, das packen wir nicht, obwohl sie diese Riesentrauben gesehen haben, die Früchte und ein Land, wo wirklich Honig und Milch fließt, die haben alles gesehen. Und die haben gesagt, ah, nee, wollen wir nicht. Später dachten die, okay, jetzt wollen wir, aber Gott hat gesagt, nee, jetzt ist vorbei. Ich habe meine Uhr und meine Uhr ist besser wie eure Uhr. So, dann waren sie immer wieder durch die Wüste, die hatten viele Tiere dabei, Zelte, so Ranger-mäßig halt, die mussten immer ihre Jurten aufbauen, weiterziehen, immer wieder zum Wasser, nach Wasser suchen und so weiter. Und sind dann an diesem Gebiet Arad, was zu Kanaan gehörte, und die sind von den Kanaaniten angegriffen. Manche von den Israelis wurden gefangen genommen und obwohl sie diese Reise so mühselig und mühsam war, da kommt noch der Feind, raubt einige von denen. Und dann haben die ein Gelübde vor Gott gemacht. Gott, wir werden für dich dieses Volk vernichten. Dieses Volk vernichten. Dabei hat Gott denen geholfen, die haben die Kanaaniter besiegt, aber das war's. Die durften immer noch nicht in das Land, oder wenigstens hätte Gott gesagt, okay, das, was ihr jetzt besiegt habt, das dürft ihr behalten. Quasi keine Belohnung. Das war, ja, die haben für Gott gekämpft, aber sie selber, die hatten nichts davon. Ja? Also das ist schon irgendwie, ja, ein bisschen enttäuschend, die Sache, ne? Warum ich das erzählt habe, weil das die Vorgeschichte hat dann mit dem Umweg zu tun, was sie machen mussten. Das war wieder so eine Sache, keine Belohnung, für Gott gekämpft, er hat uns nicht belohnt, aber jetzt auch noch die Umgehung dazu. Und dann kommt es dazu, dass das Volk ungeduldig wurde, kein Bock mehr. Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben, diese Umwege, diese Kämpfe, wir sind müde. Aber ich frage mich, ist das ein Grund, wenn wir Umwege gehen, wenn wir keine Lust mehr haben? Ist das ein Grund, gegen Gott zu sprechen? Für mich macht das keinen Sinn. Es ist überhaupt nicht vernünftig, gegen Gott zu sprechen. Nach der Befreiung aus Ägypten, nach all die Wunder, nach all die Zeichen und die Siege, die sie hatten, jetzt auf einmal, wir sprechen einfach gegen Gott und gegen Mose. Und nicht nur das, sondern da kommt auch dieses Gefühl, dass Mana, was Gott aus dem Himmel schenkt und wir gratis bekommen, ist auf einmal eklig. Es schmeckt uns nicht mehr. Die Bibel sagt in Kapitel 11, dass Mana waren solche Körner, die ungefähr so groß wie Koriander waren. Und abends und nachts, wo der Tau auf dem Gebiet gekommen ist, wo sie gezeltet haben, wo sie aufgewacht sind, da haben diese Körner gefunden, die haben sie gemahlen, die waren so ungefähr braun-gelb, so wie Harz, ne? Die haben sie gemahlen und daraus haben sie Kuchen gemacht und es heißt in der Bibel, es hat nach Kuchen mit Öl geschmeckt, also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, alles gratis. Stell dir mal vor, die Ranger wachen auf und die müssen nicht Kellogg's oder Müsli holen, sondern das liegt schon gratis da auf dem Boden und müssen nur sammeln und daraus ihr Essen machen. Also für Schwaben, für sagen wir so, Schwaben, Ranger aus Schwaben, ist es doppelt so lecker, sagen wir so. Gratis. Und auf einmal ist es eklig. Das elende Speise. Das ist elendes Fraß. Was dazu führt, dass die alles negativ sehen. Wegen nicht gut, dass wir aus Ägypten rausgekommen sind, nicht gut. Absolut die negative Brille aufgesetzt. Und das, diese dunkle Brille, was sie hatten, bringt sie in einem Gebiet, wo es Schlangen gibt. Weil sie gegen Gott und alles, was Gott für sie gemacht hat, gesprochen haben. Viele Schlangen greifen sie an, viele starben. Und mich hat natürlich auch interessiert, ein bisschen nachzuforschen, was es heißt, wenn eine Schlange dich beißt. Und die meisten Schlangen, die haben Neurotoxine in ihrem Gift und Hämotoxin. Und Neurotoxine tragen dazu bei, dass die Nerven Lähmungen entstehen, dass die Nerven zerstört werden. Ja, also Organen versagen, weil die gelähmt werden. Und Hämotoxin, das führt dazu, dass das Blut richtig gelmäßig wird. Also so wie Gel, also wird zähflüssig. Und das Herz hat richtig Mühe, diesen Gel durch die Adern zu pumpen und versagt. Und das ist auch sehr interessant, wenn man sich Gedanken macht. Lähmung, Herz, Versagen, Blutzirkulation, es ist sehr, sehr interessant, was eine Giftschlange in einem menschlichen Körper bewirken kann. Das Volk sieht's ein, tut Buße, und Buße ist immer den ersten Schritt zur Wiederherstellung, Vergebung und Leben. Es ist gut, dass die Israeliten gesagt haben, wir haben was falsch gemacht, wir haben gegen Gott geredet. Dann haben sie es gemerkt, wo sie die Konsequenzen ertragen haben. Moses schmiedet die Bronzeschlange, er hört sie auf der Stange, damit sie jeder sehen kann. Die Menschen, die gebissen wurden, blicken hinauf zu dieser Bronzeschlange und bleiben am Leben. Ja, diese Menschen haben den Blick richtig fokussiert. Die haben gesehen, wir stecken in eine schwierige Situation. Manche von uns sterben. Ich bin gebissen, ich weiß, wo ich hinschauen muss. Aber es besteht immer noch die Frage, warum die Schlange? Die Schlange ist doch ein Symbol für das Böse, für die Versuchung, für Sünde, für alles Mögliche. Warum die Schlange? Es gibt einen goldenen Bibelvers. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wir starten immer da an. Aber wenn wir zwei Verse vorher anfangen, dann haben wir die Lösung für dieses Rätsel. Warum die Schlange? Jesus sagt, Johannes 3,14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Also Jesus sagt im Sinnbild, in den Schatten, was Gott mit seiner Taschenlampe von mir in die Vergangenheit geworfen hat, also der Schatten, ich repräsentiere diese Schlange. Ich bin Sinnbild für diese Schlange. Aber es ist immer noch nicht klar, hey, Jesus ist doch keine Schlange. Das gibt's nicht. Wir finden im 2. Korinther, Kapitel 5, 21, folgendes. Denn er hat den vor keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Also, stimmt schon, die Schlange ist ein Symbol für die Sünde, die Schlange ist ein Symbol für das Böse, aber die Sünde wurde auf Jesus getragen. Gott hat die Sünde auf ihn gelegt und die Sünde am Kreuz genagelt und bestraft. Jetzt nochmal zu unserem Kontext. Wie können wir das, was können wir daraus lernen als Gemeinde? Also wir müssen nicht in diese Probleme stecken, aber wir können daraus lernen. Vielleicht kämpfst du seit Jahren für Gott und seine Verheißungen für dich lassen noch auf sich warten. Ja? Und du kämpfst, du lebst für die Ehre Gottes, hast aber nicht viel davon, weil das läuft nicht richtig. Du wartest auf Verheißungen. Und das macht dich ein bisschen traurig. Bitte werde nicht ungeduldig wie das Volk. Es ist die gleiche Situation. Die wollten in das Land rein, aber das ist so viel schlecht passiert bei denen, so viel schräg gelaufen und die sind ungeduldig geworden. Falls bei dir auch so etwas Ähnliches geschieht im geistlichen Sinne, du wartest auf Sachen, du bittest Gott um manche Gefallen und die geschehen einfach nicht. Bitte werde nicht geduldig. Hast vielleicht Situationen in deinem Leben, wo du wirklich keinen Sinn dahinter erkennst, sprich nicht gegen Gott. Wegen ihm lebst du, er hat dich bewahrt in deiner Kindheit, er hat die Weichen gestellt. Wegen ihm durftest du auch viel Freude erfahren in deinem Leben. Es ist nicht alles schlecht, was Gott für dich gemacht hat. Es ist nicht alles schlecht in deinem Leben. Und Gott tut niemals Schlechtes. Beschwere dich nicht über Gottes Wort, Manna aus dem Himmel. Wenn man die negative Brille aufsetzt und wenn man ein bisschen enttäuscht und angeschlagen ist, ja, dann sind Gottesdienste nicht mehr gut. Lobpreis gefällt mir nicht mehr. Gebet und alles, was um dich herum passiert, weil du angeschlagen bist, ist normal. Und vielleicht bist du ungeduldig geworden, alles ist nicht mehr gut. Wenn man das tut, ich würde keinem empfehlen, da begeben wir uns, ohne zu merken, in einem Schlangengebiet. Du kannst in einem Gebiet landen, wo Sünde und Versuchung dich am Boden schmeißen, Enttäuschung und Angst deine Seele lahmlegen, Schmerz und Bitterkeit sich breit machen. Was passiert geistlich, wenn doch Schlangen uns beißen? Lähmung, also das sind diese Nervengifte, die dich lahmlegen. Also keine Aktivität, keine Lust, keine Leidenschaft. Schlaganfall, wir können nicht mehr klar denken, unser Gehirn ist angeschlagen und die Koordination des Körper funktioniert nicht mehr richtig wegen einem Schlaganfall. Es ist auch eine Lähmung. Das Blut wird dickflüssiger, das Herz wird langsamer, schlägt nicht mehr so schnell für Gott wie früher. Am Anfang, wo man Gott erlebt, wo man in Gottes Gegenwart ist, wo man versteht, oh, Gott hat so viel für mich getan, da schlägt dein Herz wie ein Spatz. Da kannst du ganz kaum. Also wirklich. Aber wenn uns die Schlangen beißen, dann pumpt das Herz immer langsamer. Und Gott bewahre uns vor diesen so langsam Schlagen, dass der Tod eintretet. Ich weiß nicht, ob irgendwer sich in einem Schlangengebiet befindet. Ich habe echt keine Ahnung. Ich unterstelle es niemandem. Es ist alles zur Warnung und für unsere Lehre. Es kann aber sein, dass ja, du für diese Gemeinde seit Jahren betest. Und vielleicht hast du ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht hast du, sagen wir mal so, finanziell richtig tief in die Tasche gegriffen. Oder die Gemeinde hat dich was gekostet und du hast mehr erwartet. Und es ist aber nicht eingetreten, was du groß für Gott erwartet hast. Blicke auf Jesus und lass nicht diese Schlange der Enttäuschung, das dich runterkriegt. Jesus ist unsere Belohnung. Wo Abraham aus dem Land gezogen wurde, Gott hat ihm gesagt, Abraham, ich bin deine Belohnung. Also nicht Kanaan, ich bin deine Belohnung. Blicke auf Jesus, er ist deine Belohnung. Es kann sein, dass du nicht mehr so jung bist, dass du Gott treu gedient hast, aber Krankheiten fördern dich heraus. Verlier deine Hoffnung nicht. Verlier deine Hoffnung nicht. Und was jetzt kommt, das wisst ihr. Blicke auf Jesus. Es kann sein, dass du Tag und Nacht arbeitest, will das Beste für deine Family tun, doch du kommst ein wenig besser raus als ein Hartz-IV-Empfänger oder es geht dir finanziell nicht so gut. Blicke auf Jesus. Blicke auf Jesus. Kann sein, dass es dir besser ging, wo du nicht Christ warst und zurück in die Welt schaust und denkst, oh, das früher, wo ich nicht Christ war, das ging alles, ich hatte keine Probleme, es ging mir so gut. Und jetzt habe ich mich bekehrt und ist die Hölle losgegangen. Falsche Richtung, falscher Blick, Blicke auf Jesus. Die Welt kann dir nichts anbieten als vielleicht ein erfolgreiches Leben hier und dann eine Ewigkeit ohne Jesus. Das ist falscher Blick, falsche Richtung. Blicke auf Jesus. Bist vielleicht alleine und die Einsamkeit dir zu schaffen macht? Blicke. Bist vielleicht jung und weißt gar nicht so genau, was aus dir wird?
Blicke auf Jesus.
Amen. Bitte seit Jahren, dass dein Prinz oder deine Prinzessin endlich mal auftaucht und es tut sich nichts. Schaue auf Jesus und es kann sein, dass du über deinen Schatz stolperst. Blicke auf Jesus. Hast du vielleicht Mist gebaut und du bist vollkommen selbstverschuldet in einer miserablen Situation gelandet, wo du selber glaubst, es geschieht mir recht. Ja. Hat dich diese Schlange gebissen? Blicke auf Jesus. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du glaubst, dass du selbstverschuldet bist, wir alle sind selbstverschuldet. Niemand verdient gar nichts. Es ist alles Gnade. Konzentriere dich nicht auf die Schlangen, die dich beißen, wenn sie dich beißen, sondern schau auf die kupferne Schlange, ja, was sinnbildlich für Jesus steht. Blicke auf Jesus. Wer weiß, wie Gegengifte hergestellt werden? Mal eine Ahnung? Okay, gut. Bevor zu viel Unruhe und zu viele Hände zum Mikrofon langen wollen, erkläre ich selber. Pferde werden mit Schlangengift infiziert und die Pharmakanten, oder es gibt eine Firma in Kroatien, und vergiften die Pferde absichtlich mit diesem Gift und die Pferde entwickeln ein Gegengift in ihrem Blut und aus dem Blut der Pferde wird ein Gegengift gemacht, was das Leben von vielen Menschen rettet. Das ist sehr interessant. Unser Messias hat den Kopf der Schlange zerschmettert und die Schlange hat ihn in die Ferse gebissen. Unser Herr Jesus, der vollkommen rein war und ohne Schuld, kerngesund, lässt sich mit der Sünde infizieren, um für uns das Gegengift zur Verfügung zu stellen. Es steckt in Jesu Blut, das Gegengift gegen deine Sünde, gegen deine Enttäuschung, gegen deine Müdigkeit. Es steckt im Blut Jesu. Das Blut Jesu ist das Gegengift, was dich rettet. Was wichtig ist, im Glauben auf ihn zu schauen. Blicke auf Jesus, bleib daran. Stephanus selbst, als er gesteinigt wurde, blickte weiter auf den verherrlichten Jesus im Himmel. Apostelgeschichte, Kapitel 7, 55. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zum Rechten Gottes stehen. Und sie steinigten den Stephanus, welcher auch ausrief und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Was für ein Vorbild. Bei ihm schlägt die letzte Minute des Lebens und das, was er gelernt hat, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig war, auf Jesus zu schauen, selbst vor dem Tod. Und er sieht die Herrlichkeit Jesu. Da hat er immer noch geblickt und er wusste, wo er hingeht. Und ich glaube, wir wissen auch, wo wir hingehen. Hauptsache, wir richten unseren Blick auf unseren Herrn. Ich möchte zum Schluss kommen mit dem Bibelvers aus Hebräer Kapitel 12, 1. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das ist die Sünde, die immer wieder versucht, in unsere Nähe zu kommen und umschlingt uns. Die will uns lahmlegen. Aber ich wiederhole mich ungern, aber das muss ich sagen. Nicht auf die Schlange gucken, sondern auf Jesus. Wenn wir zu sehr auf unsere Sünden konzentrieren, ja, und sehen, oh, was bin ich für ein mieser Christ, und wir machen selber runter. Und manchmal kommen Stimme der Verdammnis. Das ist nicht mehr die Stimme des Heiligen Geistes. Ich hatte als Jugendlicher wirklich Stimmen gehört, die mich angeschrien haben: Was hast du getan? Was bist du für ein mieser Kerl? Schäm dich. Das war aber nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Die Stimme des Heiligen Geistes überzeugt uns, aber sagt: Hey, ich habe die Lösung. Mach dich nicht mehr selber fertig. Lass dich nicht mehr von deinem Herz verdammen. Ich habe die Lösung. Der Heilige Geist baut auf. Also keine Stimmen, die uns anschreien und sagen, was du für ein mieser Kerl bist. Lasst euch von diesen Stimmen nicht runterkriegen. Schaut auf Jesus. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Das gefällt mir so gut. Und das findet man fast in jeder Predigt. Und ich möchte, dass ihr auch diesen Schlangenbild und das, was mit den Israeliten passiert, auch im Hinterkopf behalten. Ja? Die Sünde wurde verurteilt. Jesus Blut ist mein Gegengift, wenn ich doch gebissen werde. Auf Jesus schauen. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Himmel führt. Amen.